Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einem Branchen-Update und zwar fürs dritte Quartal 2024. Dafür habe ich mir wieder den lieben Peter Vosshage von Pflegemarken.com vors Mikrofon geholt. Peter, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Moin, moin in die Runde. Und wir haben viel vor. Wir geben Gas.
Ja, im Q3 ist nämlich echt viel passiert. Wir fangen mal mit dem Wichtigsten an, Peter. Nein, Spaß, aber wir hatten ja in Q3 im September ein eigenes Event, den Pflege Digital Summit. Der ist jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her. Ich frage einfach mal so raus, was war denn dein Eindruck davon?
Ich muss sagen, ich bin immer noch beseelt von dem Event. Wir haben ja lange geplant, wir beiden, und waren auch ein bisschen aufgeregt, ob wir dann so viele Leute da in den Raum kriegen.
Und ein bisschen ist gut.
Genau, das war wirklich, war ja unser erstes Mal auch in Dessau an dem Standort. Und es ist so eine tolle Stimmung gewesen. Ich habe mir notiert, der Vorbereitung, so eine unternehmerische Energie. Das war für mich so, ist für mich so geblieben. Und ich habe sehr, sehr tolles Feedback bekommen in den Pausen, die leider zu knapp bemessen waren, weil wir wirklich eine ganz tolle Stimmung auch unter den Teilnehmern kreieren konnten, dass wirklich sehr viel Kommunikation stattgefunden hat. Die Leute hätten sich am liebsten noch mehr mit sich unterhalten. Obwohl die Vorträge alle spannend waren, haben wir es vielleicht ein bisschen zu voll gepackt, aber die Power, die Energie, die war zu spüren und das beseelt uns natürlich auch, weil die brauchen wir für die Herausforderungen der Zukunft und toller Event.
Ja, also ich war auf jeden Fall richtig aufgeregt vorher, als an der Weimar, als wir dann quasi am Vortag abends in dem Restaurant standen, wo ja das Networking-Dinner stattfand, als ich dann dort ankam, schon ein bisschen zu spät eigentlich, und dann gesehen habe, Mensch, es sind alle hier, es sind alle gekommen, die sich angemeldet haben, also da ist mir doch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, aber ich glaube, wir haben es gut hinbekommen. So ein paar Learnings habe ich trotzdem für nächstes Jahr, wir haben es ja zum ersten Mal gemacht, also zum einen ein ganz kleines bisschen größer wird es nächstes Jahr, dann nicht ganz so viele Fachvorträge wie jetzt. Also wir hatten ja wirklich 10 Sessions hintereinander gepackt, Frontalbeschallung, das war glaube ich dann doch ganz schön hardcore. Und wie du schon sagst, also mehr Pausen wären da schöner gewesen, noch am Fachtag zum Networking. Vielleicht macht man es nächstes Jahr ein bisschen interaktiver, dass man sagt, okay, man kann sozusagen Gruppen bilden, der eine interessiert sich für das Thema, der andere für ein anderes, hat dann kleinere Gruppen, wo man Workshops machen kann in separaten Räumen. Also, ich glaube, wir haben da schon ein paar Ideen für nächstes Jahr. Das generelle Feedback war aber phänomenal gut und aufgrund der hohen Nachfrage wird es das nächstes Jahr auch wieder geben. Am Ende der Folge werden wir da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber jetzt Schluss mit der Selbstbeweihräucherung hier, Peter. Jetzt geht's an die Zahlen und Fakten. Es ist echt viel passiert. So, und eine der größten Meldungen ist mit Sicherheit die Aufsplittung von Schönes Leben und Compassio, oder?
Genau, das war, ja, ich glaube, ein Paukenschlag von Zweien, die letzten Wochen durch die Medien gegangen sind. Wir konnten es alle sehen bei LinkedIn, in den großen Portalen, Compassio und Schönes Leben. Am Ende, Compassio wurde gekauft vor einigen Jahren und eher im stationären Umfeld unterwegs. Dazu wurde ein Rebranding gemacht zu Schönes Leben und man hat sich auch neben dem Stationären auf betreutes Wohnen konzentriert. Sehr hochwertig, wenn man die Bilder so verfolgt, sehr viel Neubau gemacht. Der Kipps Lohn, vielen bekannt aus Funk und Fernsehen, würde ich mal sagen, auf vielen Events unterwegs und ich hatte auch mal mit dem Kipps Lohn telefoniert und konnte man noch nichts zu sagen, was da so war, aber dann auf einmal neue Webseite, große Meldung, man hat sich getrennt, das betreute Wohnen und der stationäre Kern Compassio laufen eigene Wege. Und das ist, glaube ich, für die Branche auch ein interessanter Fakt, weil eben das betreute Wohnen eben ein ganz, ganz wichtiger Treiber unserer Branche aktuell ist. In der Baustatistik, in den ganzen Foren, überall, passiert eine Konzentration auf betreutes Wohnen, weil die Regulierung geringer ist, weil die Anforderungen im Bau geringer sind, weil ich etwas flexibler arbeiten kann. Deswegen überraschte dieser Schritt schon. Und wir wünschen natürlich beiden viel Erfolg damit und werden sehen, wie Waterland, die hinter der Compassio-Gruppe stehen, dann den stationären Kern weiterentwickeln. Auch da wird die Branche hingucken, weil das im Moment auch eine schwierige Situation ist eben für viele Unternehmen.
Naja, beide Geschäftsführungen waren ja auch schon im Podcast tatsächlich, also sowohl Kip Sloan von Schönes Leben als auch Monika Nirschel von Compassio haben da in den letzten Monaten auch mal reinblicken lassen. Wen das interessiert, kann da natürlich gern nochmal nachhören. Mindestens genauso überraschend für mich fand ich die große Aluheim-Übernahme vom Katharinenhof. Das, also war das abzusehen, Peter, für Leute, die da in der Branche drin sind? Also ich habe es gar nicht kommen sehen.
Nein, wir auch nicht, aber das ist ein Trend, den man sehen kann. Den Einzelfall hätte ich jetzt nicht vorhersehen können, aber der Trend zur Fokussierung auf Kernmärkte. Vonovia ist kein klassischer Pflegeheimbetreiber. Vonovia kennen wir alle, auch wieder auf, ich glaube, beim VfL Bochum auf der Brust stehend, eben im Privatsektor, im Immobiliengeschäft unterwegs. Und Pflegeheime zu managen ist extrem anspruchsvoll. Und wir haben eben die letzten 2,5 Jahre gesehen, wie eben eine Phase, in der Corona und Inflation und alles auf die Betreiber eben sehr stark einwirkt, dazu führt, dass das ganze Geschäft noch schwieriger geworden ist. Und da ist, glaube ich, ein logischer Schritt, dass Vonovia sich getrennt hat. Vonovia zum Konzern gehört auch noch Fliegen und Wohnen, also noch ein weiteres Package. Und es wurde in den News von 300 Millionen Euro gesprochen. Auch das vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben ein exklusives Interview gemacht mit dem Herrn Hehner und dem Tom Rietz, der für den M&A-Bereich verantwortlich ist. Da ging es hauptsächlich um die Immobilien. Ne? Also der Betrieb selber, der nimmt nur einen kleinen Teil von diesem großen Betrag ein. Einfach aus dem Grund, weil es heute wirklich schwierig ist, profitabel Pflegeheime zu betreiben. Und das müssen sich alle bewusst sein, die auch auf Pflegeheimbetreiber schimpfen. Es gibt's ja hier und da mal auch von allen möglichen Seiten, von der Politik, private Pflegeheimbetreiber versus gemeinnützige. Es ist wirklich schwer, damit Geld zu verdienen. Man muss Geld verdienen als Unternehmer. Das ist für die Branche ein sehr schönes Signal, dass es solche großen Transaktionen noch gibt. Und ich hatte das auch schon mal in einem Podcast gesagt, die Banken, die Finanzierer, die ganzen Investoren in Deutschland, in dem europäischen Umfeld auch, gucken kritisch auf die Pflege. Das heißt, es ist ganz schwierig, größere Pakete heute zu finanzieren, zu verkaufen, zu managen. Und von daher ist das ein sehr, sehr positives Signal, weil es nach vorne guckt. Wir gucken sehr, sehr viel nach hinten. Wir haben natürlich auch oft so eine Klammer, in der wir uns bewegen. Und für mich war unser Summit, diese positive Energie und dieser Paukenschlag von Aluheim, so eine große Transaktion zu stemmen, zu finanzieren, wirklich ein positives Signal nach vorne.
Ja, das stimmt. Eine solche News gibt's später im Podcast auch noch. Jetzt gehen wir erstmal weiter beim Management. Wir hatten im letzten Branchen-Update hier besprochen, dass Eva Lettenmeier Corian verlässt. Damals stand noch nicht so ganz fest, wo es hingeht. Mittlerweile steht's fest, nämlich zu Contec.
Genau. Und ich konnte mit Eva Lettenmeier telefonieren die Tage und sie ist als Partnerin eher für den Fokus Pflege eingestiegen bei Contec. Contec ist ja sehr, sehr stark im Bereich Komplexträger. Frau Lettenmeier, sehr, sehr erfahren, in vielen Funktionen in der Pflege unterwegs gewesen, auch sehr medial wirksam, glaube ich, eine sehr, sehr gute Bereicherung für Contec. Und wir haben sogar schon ein kleines Vorhaben mit Frau Lettenmeier abgestimmt. Und zwar wird es nächstes Jahr auf dem Contec-Forum die Top 40 unter 40 auf dem Panel geben. Und das ist ganz toll, dass sie da an uns gedacht hat. Wir wünschen Frau Lettenmeier nur das Beste. Sie war auch bei uns auf dem Summit und hat gesagt, diese Intimität, die sie da auf dem Event gespürt hat, das war einzigartig. Also das fand ich wirklich auch nochmal ein großes Lob von jemandem, der so erfahren war.
Ja, das fand ich auch. Also da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und wünsche natürlich Eva da bei Contec alles Gute. Ich freue mich schon auf das nächste Contec-Forum tatsächlich sehr. Ja, und ansonsten ein paar weitere Personalien gab es ja auch noch. Auch ganz, ganz frisch. CEO Markus Mitzenheim verlässt die Newcare-Gruppe. Der war ja wirklich schon seit 4 Jahren, also eigentlich seit Gründung der Newcare-Gruppe dort als CEO tätig. Wo es dahin geht, wissen wir noch nicht.
Ist auch in der News erwähnt worden, es gibt noch keine Nachbesetzung. Insofern werden wir da weiter dranbleiben und gucken, was da in Zukunft passiert. Newcare auch, Private Equity unterstützt, eingestiegen durch Zukäufer auf von Convivo damals. Und gut gewachsen in den letzten Jahren und auch ein ja, sehr sympathischer, sehr eloquenter Redner auf den Events. Und ja, wir werden dranbleiben und gucken, ob wir da noch was in Erfahrung bringen können.
Ja, ansonsten Charleston, neuer CFO.
Jorge Warberg, ich habe es mir extra vorher nochmal aussprechen lassen, damit ich hier glänzen kann. Genau, beeindruckender Lebenslauf, Siemens, Schüco und ich habe geguckt, eine Firma, die im Bereich Sicherheitstechnologien unterwegs ist, wirklich also toller Lebenslauf, viel Erfahrung, steigt bei Charleston ein, internationaler Background, Charleston hat auch einen internationalen Investor, insofern tolle Verpflichtung für die Branche, glaube ich, auch wieder ein schönes Signal, dass jemand aus einer so, sag ich mal, starken Branche, IT-Sicherheit, sag ich mal, das hat viel Rückenwind, sich für uns, wenn man so will, entscheidet.
Es ist so einfach, tatsächlich aus einer fremden Branche in die Pflege einzukommen, wo du mit Umsatzrenditen von 1-3% arbeitest. Also ich glaube, es ist echt, also das ist, glaube ich, echt ein harter Sprung,
das
oder?
Das ist ein harter Sprung. Also Charleston ist etwas ruhiger geworden um Charleston, haben sich auf sich selber konzentriert, nach einer Phase der vieler Zukäufe. Ich finde, eine schöne Marke geworden. Ist ja mit so einem englischen Begriff damals, ne? Ich weiß auch Home and Dead und als wir das angefangen haben, englische Begriffe, aber das hat sich wirklich gut durchgesetzt. Und ja, es ist extrem schwer. Die Pflege ist ein Geschäft, in dem ich sehr akkurat arbeiten muss, sehr konzentriert arbeiten muss, wo es trotzdem um Menschen geht, ne? Also wir fast arbeiten wie ein Maschinenbau. So akkurat müssen wir arbeiten, weil wir so wenig Luft im System haben. Und trotzdem geht es halt um Menschen und nicht um Maschinen. Ja? Und sowohl auf Mitarbeiter- als auch Kundenseite müssen wir eben aufschauen, dass wir da nicht zu zu technisch werden, wenn ich so will. Ne? Das ist aber am Ende ist ein Controlling-System, Pflege an.
Ja, und ansonsten glaube ich noch kleine Meldung, dass der Pflege-Butler einen neuen CEO hat.
Genau. Zito Aufenacker, ehemals Aluheim, jetzt beim Pflege-Butler, ich glaube, das zweitgrößte betreute Wohnkonzept im Markt, Anvita. Also wünschen wir auch viel Erfolg.
Ja. Viel Erfolg dazu. Ja, ansonsten, du hattest ja schon ein bisschen angeteasert und eigentlich sprechen wir, seitdem wir die Branchen-Updates machen, ist dieser Trend derselbe. Also, wie sieht's denn aus beim Bau und bei der Entwicklung der verschiedenen Projektarten, Pflegeheime, betreutes Wohnen? Eigentlich ist immer ja weiterhin nur ein Wachstum bei betreuten Wohnanlagen, oder?
Genau, genau. Also, wir unterscheiden zwischen Neueröffnung, Neugründung und den im Bau befindlichen Objekten. Da kommen wir aus dem Bereich der Meldungen. Das heißt, da tracken wir Meldungen. Und wir sehen eben, dass Neueröffnungen im Bereich des betreuten Wohnen und in dem Bereich der Wohngruppen sehr gut laufen. Da arbeiten wir noch so ein bisschen den Bestand ab, muss man sagen. Tagespflege behält sich auf dem Niveau, auch auf kombiniert, wie ich das schon gesagt habe. Wo wir so ein bisschen einen Wermutstropfen sehen, ist, dass wir eben bei den Meldungen von neuen betreuten Wohnanlagen, von neuen Wohngruppen, da fahren wir, sind wir gerade deutlich hinter dem letzten Jahr zum selben Zeitraum. Und das erklärt sich einfach so ein bisschen so, dass eben die Projekte wurden gestartet, wurden finanziert. Das hat ja einen langen, langen Vorlauf. Also bevor ich dann so ein betreutes, Christoph hat selber ein Bauprojekt gerade in Dessau. Also man weiß, wie lange sowas dauern kann, ne, von Finanzierungsrunden, Baugenehmigungen und so. Da bin ich 2-3 Jahre unterwegs, wenn ich Pech habe. Das heißt, wir haben da noch eine Phase, wo die Niedrigzinsen da waren, wo vielleicht Zinsen festgeschrieben wurden. Und jetzt merken wir eben, dass deutlich weniger gemeldet wird. Und genau, das sehen wir natürlich auch klassisch in unserer Arbeit, was die Standortanalysen angeht. Da muss man sagen, ist der Markt gebremst.
Ja, wobei jetzt gerade hat die EZB den Leitzins wieder gesenkt. Also mal schauen, wo da die Reise noch hingeht. Ich meine, das schlägt sich ja nicht ganz sofort quasi in einer Neubauaktivität nieder, aber irgendwie der Trend ist ja schon da. Also
für Pflege ist das extrem wichtig, sowohl für zwei Faktoren. Also viele Zuhörer hier betreiben selber Unternehmen und ich bin ja auch ein Stück weit in dem M&A-Business unterwegs und niedrigere Zinsen bedeutet sowohl für die Finanzierung von Neubauprojekten, aber auch für den Kauf von Pflegeheimen, von sowohl vom Betrieb als auch Immobilie, dass ich einen anderen Preis bezahlen kann. Das ist am Ende so und für uns ist dieser Zinssprung in der Branche extrem schwierig gewesen, ne? Weil eben auch Förderungen runtergefahren wurden. Auch das ist ja eine zentrale Forderung vieler Marktteilnehmer. Von daher sind niedrigere Zinsen für die Herausforderungen, die wir haben, eben von uns schon, sind für uns wichtig, ne? Und vielleicht nochmal hier so am Rande, Lavida Pflegepartner hat 3 neue Projekte gemeldet, Compassio hat ein neues Projekt gemeldet, hatten wir gerade, ne, geht wieder nach vorne. Aloheim hat ein neues Projekt gemeldet, auch da sehen wir, Aloheim kauft nicht nur zu, sondern baut auch selber und geht da nach vorne. Und das sind natürlich schöne Meldungen, dass da auch in diesem Quartal eben Leute sich zutrauen, unter bestimmten Voraussetzungen eben weiterzubauen, weil es ist wirklich nicht einfach.
Ja, das glaube ich. Wie sieht es denn bei den ambulanten Pflegediensten eigentlich aus, wenn wir jetzt mal vom Betongold wegkommen?
Vom Betongold weg, dann muss ich einmal hier die über switchen in meiner Excel-Tabelle, die ich hier habe. Da sehe ich bei den Pflegediensten, sind wir ein bisschen unter den Neugründungen vom letzten Jahr. Also wir haben ungefähr 15% weniger Neugründungen als letztes Jahr. Aber ich merke einfach aus den Gesprächen, die ich habe, dass in dem ambulanten Bereich bin ich viel, viel flexibler und ich sehe da mehr Investorengruppen, auch sogar neue Investorengruppen, die sich in den Markt reinbewegen, die kaufen. Im Moment ist es aber so, dass natürlich durch die Insolvenzwelle, die wir haben, die auch immer noch da ist, die abebbt, aber noch da ist, es eben auch im Bestand gekauft wird, wenn ich so will, ne? Also es wird weniger gegründet und viele starke Gruppen kaufen sich in Clustern regional Einrichtungen dazu.
Müssen wir ja nur mal schauen. Also Kenby und Liebeskind, gerade Clemens Remy war ja auch bei uns im Laufen Pflege Digital Summit, hat einen Vortrag gehalten und hatten sie ja, glaube ich, gerade frisch die Liebeskind-Care-Übernahme verkündet.
Genau. Darf ich auch verraten, dass er das bei uns im Insolvenzradar gefunden hat. Zwinker, zwinker. 500 Patienten, wirklich kein kleiner Dienst. Also mein größter Kunde, als ich angefangen habe mit meinem mit Pflegemap.com, der hatte 400 Patienten und war der größte Pflegedienst in Hamburg.
Wow.
Das war der Hannes Kaiser von Garant Pflegedienst. Den Marke gibt es leider heute nicht mehr. Aber das ist wirklich ein großer Dienst. Man kann so immer so, so eine Faustformel ist, Patientenzahl durch 5, dann habe ich ungefähr die Mitarbeiterzahl. Das heißt, ich habe 100 Mitarbeiter. Das ist, 100 Mitarbeiter ist schon ein Brett, das muss man organisieren. Und das ist natürlich für Kenby ein großer Schritt. Er hatte ja auch dann auf dem Summit gezeigt, wie sie einen neuen Pflegedienst integrieren, um genau das Thema Management, Fokus auf die richtigen Kennzahlen, laufig, profitabel, welche Touren kann ich machen, welche nicht, dass das genau etwas ist, was eben einigen Unternehmen fehlt. Weil es darum geht, eben profitabel am Ende jede Pflege absolvieren zu können. Und da müssen sich Pflegeunternehmen eben sehr, sehr stark professionalisieren. Tolle Entwicklung. Und ich hatte noch einen Fakt, den hatte ich hier mir noch aufgeschrieben, zum Thema Cluster. Also wenn man sich den Aloheim-Deal anguckt. Aloheim hat jetzt einen Marktanteil in der Pflege von 7%. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Branchen relativ niedrig. Aber sie haben sich durch die Katharinenhof-Übernahme wirklich in ihren Clustern gestärkt. In NRW, in Brandenburg und das ist auch Sachsen. Das ist das Thema, was viele, viele umtreibt heute. Ich muss in den Clustern stark sein. Und das sieht man eben auch in den Übernahmen, in den Insolvenzen, dass viele eben anbauen, aber nicht mehr einen Schritt 300-400 Kilometer weg wagen, was eben jahrelang ganz normal war. Die Karten der vieler Betreiber sahen sehr gesprenkelt aus und heute ist die Komplexität noch mehr gestiegen und ich brauche nicht 16 Bundesländer. Also das ist wirklich zu komplex.
Ich glaube, wie gesagt, wenn du da eben mit 1-3% Margen auf den Umsatz arbeitest, dann musst du halt schauen, wie streamlinest du dein operatives Geschäft. Und also es ist auf jeden Fall nicht hilfreich, wenn du in 16 verschiedenen Bundesländern agieren musst mit 16 verschiedenen Regularien. Also ich glaube, vollkommen verständliche Entwicklung. Ja, von insolventen Pflegediensten, kommen wir zu insolventen Technologieanbietern. Aber das mache ich jetzt, die Überleitung mache ich jetzt nur, damit wir auf einer hohen Note enden können mit einer positiven Meldung, weißt du? Nee, also ich sag mal, wenn es da so Probleme gibt wie in der Pflege aktuell, ne, in der Branche, dann hängen da natürlich auch noch andere Anbieter dran. Also wenn es den Pflegeeinrichtungen schlecht geht, dann geht es auch denen, die den Pflegeeinrichtungen etwas verkaufen möchten, potenziell schlecht. So, und es gibt natürlich eine ganze Menge Technologieanbieter, gerade auch jüngerer Natur, die dem Ganzen zum Opfer fallen. Wir hatten jetzt zwei relativ prominente Insolvenzen, hatte ich im letzten Quartal gesehen. Das eine ist RetroBrain, unter dem Namen kennt man sie vielleicht nicht, aber wahrscheinlich unter der Memore-Box. Also das war ja mal quasi das von der Barmer, wie soll man sagen, unterstützte, evaluierte Spielkonzept für Altenpflegeheime. Waren auch relativ präsent. Den ehemaligen CEO hatte ich auch bei mir im Podcast. Das ist also auch mehrere hundert Einrichtungen gewesen. Sah eigentlich nach einer absoluten Erfolgsstory aus. Die haben jetzt dieses Jahr überraschend eben Insolvenz anmelden müssen. Und ja, das zeigt halt auch wieder, dass die an den Einrichtungen, also so schön wie die Technologien sind, wenn es bei den Einrichtungen ums reine Überleben geht, dann ja, muss sowas wahrscheinlich hinten anstehen. Anderes Startup, wo es eben nicht funktioniert hat, leider, ist Lilu, also LYLU. Die hatten quasi, naja, Senioren-Tablets gemacht. Kam jetzt auch vor kurzem eben die Meldung, dass da Insolvenz angemeldet wurde, obwohl vorher auch recht viel Geld in Form von Venture Capital reingeflossen ist.
Ja, da muss man ganz klar sagen, dass es extrem wichtig ist zu gucken, wie der Effekt in der Einrichtung ist. Ich muss wirklich in den Prozessen Effekte erzielen. Da kommen wir auch gleich zu dem Startup, was wir noch erwähnen möchten. Ich muss schauen, dass ich wirklich etwas schneller mache, einfacher mache, besser mache, Kosten rausnehme und das ist für Pflegeeinrichtungen wirklich schwer, im Alltag neue Sachen einzuführen. Wir sind unter einem hohen Druck, versuchen wir die Versorgung bestmöglich zu gewährleisten vor Ort. Und wenn ich dann etwas ändere, das kennen wir alle, dann muss ich mich erstmal umstellen. Ich habe vielleicht irgendwie Schwierigkeiten, dass das sofort funktioniert. Und deswegen können Pflegeheime auch nicht so viele Sachen ausprobieren. Das kennt Christoph aus eigener Erfahrung. Ich kann nicht drei Pilotprojekte parallel machen. Und das hatten wir auch auf dem Summit. Wir hatten den Gunnar Sander da, der dann die Telemedizin erklärt hat. Der hat sich dann eine kleine Gruppe genommen von Kolleginnen, die das gerne machen wollten. Und so ist es am Ende. Ich kann ein Pflegeheim nehmen, ich kann ein Managementteam, ein Pflegekraftteam nehmen und dann kann ich aber nicht eben noch mehr machen. Und dann wird eben finanziert, gefördert auch und teilweise immer nur 80%. Und die restlichen 20% nehmen die Unternehmen aus dem, was ihnen eigentlich übrig bleibt. Das muss man auch verstehen. Ich kriege das nicht refinanziert. Und das ist etwas, was dann viele Unternehmen machen, weil sie was zurückgeben wollen, weil sie was verändern wollen, diese unternehmerische Energie, von der wir geredet haben. Und deswegen fällt es vielen Startups in der Pflege so schwer, durchzukommen. Und die durchkommen, die haben dann auch wirklich einen langen, harten Weg hinter sich und die bleiben dann noch da.
Ja, ich klopfe mal hier auf Holz, dass es bei uns weiter ganz gut läuft. Also wir können uns gerade nicht beschweren. Wir haben viele, viele Prozesse angepasst, auch dass wir eben die Finanzierung quasi mit zum Kunden bringen und so weiter. Also ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, da in diesen ganzen Strukturen ganz gut angekommen mit dem Caretable. Und ja, von daher, mir tut's leid eben um die Lösung, die es dann nicht schaffen und wünscht den Gründern dahinter weiterhin alles Gute. Aber es gibt auch Positivmeldungen aus diesem Bereich. Und ich glaube, also wirklich, das Posterchild, ich sag's immer wieder, aktuell in der Branche, Voice, sprachbasierte Pflegedokumentation. Ich habe mich erschrocken, als ich letztens, also ich höre mal auch andere Podcasts logischerweise. Und einer davon ist eben der Deutsche Startups Podcast. Da geht's eigentlich eher so um die Personios und also wirklich große Sachen hier aus der Republik, die dann eben größere Funding-Runden bekommen. Dann hast du mich darauf hingewiesen, ey, da kennen wir jemanden, der jetzt gerade dort Thema war, nämlich die Jungs von Voice, die anscheinend eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde hinter sich haben.
Genau, und ich habe da genau hingehört natürlich, weil, wie Christoph schon sagt, normalerweise geht es um die Unicorns dieser Republik und aus Europa und auf einmal gab es bei den neuen Finanzierungsrunde jemand aus der Pflege, und zwar Voice. Kann man sich gerne nachhören. Ich war wirklich, bin auch ein bisschen stolz, dass auch Voice war bei uns da, hat die Lösung präsentiert, zusammen mit dem Marc Urban von Carpe Diem. Ganz tolle Symbiose, wirklich toll. Weil ich habe immer davon geträumt, dass es Leute gibt, die eben praktisch Probleme lösen können, weil es sind teilweise WLAN-Ausleuchtungen. Ne? Wir reden nicht darüber, KI irgendwo neu zu implementieren, ne? Sondern das Problem von Voice ist ganz klassisch, ist das WLAN im letzten Zimmer noch erreichbar? Kann ich diese Daten dann noch in mein System bringen? Und der Marc Urban, der hat dann dafür gesorgt, dass das in den Einrichtungen natürlich dann funktioniert und auch vor allem das Konzept, wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Und das haben sie ganz toll gemacht. Ich war beeindruckt, auch junge dynamische Kollegen und ganz toll, wie sie das aufbereiten und wie sie das machen und KI wirklich zum Leben erwecken, wo man merkt, es kommt ein Effekt raus. Und die Runde, die da saß, die war wirklich tief beeindruckt. Das war jetzt keine Verkaufsveranstaltung, sondern man hat wirklich gemerkt, da ist eine Lösung, da sind Unternehmer, die wirklich was machen wollen. Klar verdienen die auch Geld, Zahlen kann man sich anhören, sind ein bisschen anders, meinte der Kollege von Voice, aber ist eine ganz tolle Entwicklung. Und daneben gibt es natürlich noch andere Spracherkennungen und so, aber die Voice-Kollegen sind schon extrem gut unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, wenn deine Lösung wirklich einen operativen Effekt hat, einen Effekt aufs operative Geschäft, also wirklich nachweislich zum Beispiel wie im Fall von Voice irgendwie eine Viertelstunde pro Schicht pro Pflegefachkraft einspart, dann ist man auch heute noch gewillt, dieses Geld zu investieren. Und mich würde es wirklich sehr wundern, wenn eine sprachbasierte Pflegedokumentation, als ob das jetzt Voice oder Dexa oder einer anderen Player ist, nicht in, ich sag mal, 5 Jahren zum absoluten Standard geworden ist. Also wirklich in ganz Deutschland in jeder Einrichtung.
Ich glaube, dass wir zu kommen. Das ist wirklich extrem stark gemacht, weil ich habe diese Einfachheit der Lösung, dass ich wirklich, auch wenn ich die deutsche Sprache nicht ganz beherrsche, dass das Programm das erkennt, was ich sagen will über die Dokumentation, dass das in die Systeme direkt reinkommt. Auch das Problem, wie mache ich das mit den Handys? Wir hatten ja nicht immer Handys und der Device Management und all diese Themen. Und dadurch, dass wir auf den Events, der Marc Urban ist ja nicht nur bei uns, kann man sich überall anhören, dass er diese Information nach draußen trägt, muss man die nicht neu erfinden. Ja, das ist ja das Wichtige für uns. Also in einer Branche, die so stark gestreamlined ist, eher wie eine Planwirtschaft funktioniert als wie eine Marktwirtschaft, ist es ganz wichtig, dass wir eben kein Geld verschwenden, indem der eine Samsung-Handys hat, der nächste Apple und der nächste Huawei, sondern wir sagen, okay, wie hast du das gemacht? Was hat das gekostet? Wieso hast du dich dafür entschieden? Okay, mach ich auch. Ne? Und und das ist auch das, was wir wollen auf unserem Event.
Naja, das war ja auch der Grundgedanke damals hier beim Podcast, dass man einfach mal die Leute in den Trägern, die solche Projekte schon gemacht hat, vors Mikro holt und die sagen, das lief gut, das lief nicht so gut. Und das war dann wiederum auch der Grundstein fürs Event, dass man einfach sagt, okay, man hat dort, das war ja wirklich jetzt keine Riesenrunde, ne? Wir waren in Summe jetzt 60 Leute dort vor Ort, aber die 60 Leute sind halt in den Austausch mit da gekommen und haben sicherlich sich das eine oder andere vom jeweils anderen abschauen können, weil der es eben schon durchgemacht hat, weil der damit schon sein Lehrgeld bezahlt hat. Und so soll es ja eben auch in Zukunft weitergehen. Also ich habe quasi ja meinen Satz Folien für das Pflegedigital Summit vorbereitet gehabt. Und auf der letzten Folie, da noch am selben Tag sozusagen, war ich dann so, welche Variante nimmst du jetzt? Nimmst du jetzt die Variante mit Save the Date für nächstes Jahr Sticker drauf oder nimmst du es ohne? Und ich habe einfach immer derzeit gesagt, okay, wir haben es jetzt geschafft, die Veranstaltung auszuverkaufen, aber die muss ja auch cool werden. Und das Feedback der Leute, wir haben ja danach eine Befragung gemacht, eine digitale, das muss auch gut sein. Und nur wenn das der Fall ist, machen wir es nächstes Jahr nochmal. Weil ich glaube, schlechte Veranstaltungen gibt es genug. Wir haben Bock auf was Modernes, was mit einem frischen Wind. Und das lief jetzt einfach wirklich, ja, fast schon aus dem Bilderbuch. Das hat mich selber so begeistert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr, wahrscheinlich am 17., 18. September 2025 gibt's den Pflegedigital Summit Part 2 auch wieder im Bauhaus. Vielleicht dieses Mal ein bisschen größer, weil wir uns da ja in einen der Räume mit einer schönen Bühne verliebt haben.
Genau, und die Eva Lettenmeier meinte zum Thema Intimität, wir sollten das nicht ändern, das war so toll, obwohl sie erst ganz erschrocken war über den kleinen Raum, den wir hatten, weil wir hatten ein bisschen Angst, den großen zu nehmen und hatten den aber so vollgestopft, dass wir nicht alle Platz am Tisch hatten. Und das war wirklich genial. Und wir wollen aber noch ein bisschen mehr Raum geben für Kommunikation, vielleicht auch Dinge zum Anfassen oder nochmal wirklich reingehen in Themen, in einem Workshop-Charakter. Und der untere Raum ist zwar größer, aber auch nicht riesig. Und wir haben wirklich eine tolle Atmosphäre in diesem Bauhaus geschaffen. Und es waren, Christoph, alle begeistert von Dessau, von dem Vorabend. Also da schwärmen heute noch alle von. Wir haben ein ganz tolles Restaurant in Dessau gehabt und eine wirklich gute Stimmung dank dem Tobi in diesem Raum und es geschafft, dass da einfach Aufbruchstimmung war.
Tja, Also wie gesagt, 17., 18., 9.2025 ist voraussichtlich das Datum. Ich warte noch auf die finale Bestätigung seitens Bauhaus, weil die haben wiederum 100-jähriges Jubiläum nächstes Jahr, beginnend im September. Das heißt, sie haben auch allerhand zu tun. Aber ja, ich bin erstmal guter Dinge. Hab mich sehr gefreut, Peter. Also zum einen, dass wir das Event gewuppt haben, zum anderen für die Folge heute. Ist viel Spannendes passiert und mal gucken, was uns im vierten Quartal erwartet.
Mir macht das auch sehr viel Spaß. Das Format kommt sehr gut an. Ich werde da sehr oft auf angesprochen. Und falls wir was vergessen haben, falls wir beim nächsten Mal noch auf andere Dinge eingehen sollen, die bei euch, bei Ihnen passieren, meldet euch bei Christoph, bei mir. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder.
So machen wir's. Bis dann, Peter. Ciao.
Danke dir, Christoph. Ciao.